Es ist Samstag, der 18. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Friedrich Merz versteckt sich weiter in seinem Hobbykeller im Sauerland. Sein Motto im laufenden Wahlkampf: keine Experimente. Die AfD unterbietet sich niveaumäßig nochmal selbst und verteilt Abschiebeflugtickets wahllos an Menschen, deren Namen irgendwie nach Migrationshintergrund klingt. Und Robert Habeck schwimmt mit seinem Buch zwar den Bach rauf, verliert sich im Wahlkampf aber in den tiefen Gewässern der gesetzlichen Krankenversicherung. Währenddessen hat Melania Trump schon die Möbel fürs Weiße Haus rausgesucht. Wladimir Putin sitzt seit Tagen vor dem Telefon und wartet auf den Anruf von Melanias Ehemann. Am Montag wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten als 47. vereinigt. Alle schauen hin, nur Michelle Obama will der Amtseinführung fernbleiben. Auch wir schauen hin im Apofika Presseclub mit diesen tollen Gästen. Kerstin Kohlenberg von der Zeit hat 7 Jahre als Korrespondentin in den Staaten gelebt und weiß, was die erneute Trump-Präsidentschaft für die amerikanische Gesellschaft bedeutet. Marina Kombaki aus dem Hauptstadtbüro des Spiegel weiß, wie gut oder wie schlecht die deutsche Außenpolitik auf Trump vorbereitet ist. Und Frederik Pleitgen, Senior International Correspondent von CNN, weiß immer eine ganze Menge. Gerade erst ist er aus Moskau zurückgekommen und uns heute aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen euch dreien. Herzlich willkommen im Apofika Presseclub.
Hallo Markus. Hi. Danke für die Einladung.
Ja, als Donald Trump vor 8 Jahren das erste Mal Präsident wurde, Kerstin, gab es massenhafte Proteste gegen ihn. Allein in Washington gingen Hunderttausende auf die Straße. Nicht nur Frauen, aber sehr viele Frauen. Wo sind diese Menschen dieses Mal?
Ich glaube, es gibt eine unglaubliche Erschöpfung. Also die ganzen Proteste haben eine Art Resignation erlangt und die Demokraten kämpfen im Grunde genommen eher um sich selbst und wer sie selbst sein wollen und nicht so sehr darum, wie man Trump bekämpft.
Ist es so, Frederik, dass das Resignation ist oder ist es vielleicht auch so der Gedanke, naja, beim ersten Mal ist die Welt nicht untergegangen, jetzt brauchen wir auch keine Panik machen, nur weil das zweite Mal ins Amt kommt?
Also ich glaube es eher, dass es Resignation und Frust ist. Also ich glaube, bei der letzten Wahl von Donald Trump, als er dann Präsident geworden ist, da war das ja auch vielen Demokraten nicht klar, dass er tatsächlich der rechtmäßige Präsident war. Da gab es ja die ganzen Vorwürfe im Raum, dass möglicherweise die Russen da mitgespielt haben, dass er auch mit denen gemeinsame Sache wohl gemacht hat. Das hat ja auch seine gesamte Präsidentschaft überschattet. Mhm. Aber dieses Mal ist es ja völlig klar, dass er nicht nur die Wahlmännerstimmen, die aus in ausreichender Zahl bekommen hat, sondern eben auch die Gesamtzahl der Stimmen auch gewonnen hat. Und ich glaube, das war schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor für die Demokraten, aber auch für viele Leute, die möglicherweise ansonsten zu diesen Protesten gehen werden. Ich habe das auch jetzt gesehen in der Zeit nach der Wahl, dass einfach dieser Gegenwind, den man das letzte Mal gesehen hat, in der Form jetzt zurzeit nicht da ist und in der Tat die liberalen Kräfte in den USA jetzt auch so ein bisschen in so eine Selbstfindungsphase eingetreten sind, wo sie sich selbst fragen, was ist bei uns eigentlich schiefgelaufen? Was haben wir eigentlich in den letzten 4 Jahren falsch gemacht?
Marina, was glaubst du, wie der noch Bundeskanzler in Deutschland, Olaf Scholz, und der vermeintlich nächste Bundeskanzler, Friedrich Merz, auf diesen Montag und die erneute Präsidentschaft von Trump blicken?
Ich glaube, ihnen ist schon ziemlich bange. Die Ungewissheit, die Unsicherheit ist schon sehr groß. Natürlich, beide Lager, sowohl das Lager des Kanzlers, der Bundesregierung, als auch das seines Herausforderers Merz, haben in den letzten Wochen und Monaten versucht, Kontakte ins Trump-Lager hinein auch herzustellen, so ein bisschen zu gucken, wer ist da, wer kommt da. Und beide, sowohl Scholz als auch Merz, bemühen sich ja um ein betont selbstbewusstes Auftreten. Also der Scholz hat ja, nachdem Trump damit gedroht hat, möglicherweise vielleicht auch mit militärischer Gewalt Grönland und Panama einzunehmen und Kanada zu annektieren, da ist der Scholz ja mit einem für den deutschen Kanzler doch sehr markigen Statement raus und
ja,
hat dem Trump gesagt,
Trump, ne? Sofort die Knie geschlottert, was?
Ich weiß nicht, ob er es überhaupt mitbekommen hat, aber nun gut, es ist jedenfalls schon bemerkenswert, dass ein deutscher Kanzler sich so deutlich gegen einen dann künftigen Präsidenten positioniert. Und Friedrich Merz versucht sich so als, naja, so Dealmaker, als Dealmaker unter Dealmakern darzustellen, bietet dem Trump eine, wie er es nennt, Positiv-Agenda an, um mit ihm ins Geschäft zu kommen. Das soll selbstbewusst anmuten, aber ich fürchte, dass die Ungewissheit doch sehr groß ist.
Am Montag werden wir die große Feierei in Washington erleben. Dann schauen wir mal auf den Dienstag. Tag 1 im Weißen Haus, also die Village People und Carrie Underwood, die haben dann brav gespielt für Trump. Frederik, was glaubst du, was wird Trump als erstes machen? Wird er wirklich für einen Tag Diktator sein, wie er es ja mal angekündigt hat?
Also Diktator vielleicht nicht, aber er hat natürlich schon eine sehr große Machtfülle. Ne? Also was man nicht vergessen darf, ist, die Republikaner, die haben ja sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat nicht nur die Mehrheit, sondern er hat ja auch die Partei komplett im Griff. Also als man jetzt das gesehen haben bei diesen Confirmation Hearings für die Leute, die ein Ministerien haben will, da waren die ganzen Republikaner ja auch voll auf Linie von Donald Trump. Also er kann schon relativ schnell relativ viel umsetzen. Und ich glaube, dass er auch versuchen wird, ziemlich viel, ziemlich schnell zumindest in die Bahn zu bringen. Ich weiß nicht, inwiefern er sich schon oder sein Team sich schon Gesetze ausgedacht hat. Aber er hat ja gesagt, dass er vor allem die Migration so schnell wie möglich angehen will und dass er das alles in einem großen Gesetz machen wollen würde. Die Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik und auch die Migration da dann irgendwie zusammenfassen. Außenpolitisch glaube ich auch, dass er relativ schnell loslegen wird.
Gehen wir gleich im Detail auch durch. Beim ersten Mal wirkte es ja so, als sei das völlig chaotisch. Ja, da hat er so Leute, die sofort gefeuert wurden. Er schien sich auch mit der Administration nicht auszukennen, was man wirklich machen muss. Ist es diesmal anders? Weil es wurde oft geraunt, dass er jetzt sein Team ganz anders, viel professioneller vorbereitet in diese zweite Amtszeit geht und vor allem auch nur Leute dabei sind, die zu 100% sich mit ihm und seiner MAGA-Bewegung identifizieren.
Na, ich glaube nicht nur MAGA-Leute, sondern da gibt es ja auch mittlerweile so einen kleinen Split. Also ob das jetzt Elon Musk ist, der eigentlich Einwanderung haben will auf eine gewisse Art und Weise, so dass es Silicon Valley hilft und den Leuten, die es aber nicht wollen. Aber er weiß mittlerweile, dass er das channeln kann, dass er sagen kann, ich mache das und dann mache ich das und ich habe die Leute, die das umsetzen.
Er hat sicherlich eine ganze Menge sehr loyaler Leute um sich rum. Aber ich glaube, man sollte Loyalität nicht mit Professionalität verwechseln. Wir haben diese Woche die Hearings, die Anhörungen seiner künftigen Regierung gesehen. Und meine Güte, also der designierte Verteidigungsminister Hegseth, also wenn man sich da mal so ein bisschen reingehört hat in die Fragen, die ihm da gestellt wurden, die er beantworten musste, zu seinem Alkoholproblem, zu seinem sehr problematischen Umgang mit Frauen. Aber was ja für einen Verteidigungsminister jetzt nicht ganz unerheblich ist, zu seinem blanken Unwissen über Geopolitik und militärpolitische Zusammenhänge.
Der weiß gar nicht, wo Grönland ist zum Beispiel.
Ich würde da aber nur meine Hand nicht für ins Feuer legen.
Aber fandst du nicht auch krass, dass die Demokraten sich so sehr auf diese Frage, wann hast du was getrunken und Absolut. Diese Frauengeschichten, anstatt zu sagen, also weißt du eigentlich, wie viele Leute du hast, weißt du eigentlich, welche Länder wo liegen und welche Strategie hast du eigentlich für China oder was machst du, wenn China Taiwan angreift? Und ich hatte das Gefühl, das war total blank. Die haben sich total auf diesen Kulturkampf eingeschossen. Und es war ja genau das, was Trump eigentlich wollte.
Aber ich glaube, das ist schon dann die große Frage auch, wie diese Leute dann, das sind ja alles Leute, die vornehmlich in Talkshows auftreten. Also wenn man Pete Hegseth guckt, der war ja bei Fox, war ja der Moderator. Der Elon Musk tritt ja auch gerne in Gesprächen mit Ali Zweidel
auf. Quasi ein Kollege von dir.
Er sendet gerne viel. Was passiert, wenn diese Leute auf eine richtige Regierungsbürokratie treffen? Und da fand ich auch, muss ich auch sagen, dieses Hearing von Pete Hegseth, klar, diese Alkohol- und Frauenprobleme, das war genau der Verteidigungsminister, designierte Verteidigungsminister Pete Hegseth, der ja bei Fox and Friends ein Moderator war und der auch nie eine wirklich große Position im amerikanischen Militär eingenommen hatte. Das war ja kein General oder auch
nur ein
Oberst.
Unteroffizier.
Und der leitet dann eine der größten Bürokratien auf der Welt. Und das Verteidigungsministerium der USA hat bislang noch niemand so richtig in den Griff bekommen. Und ich glaube, da ist halt die Frage, was passiert, wenn diese Leute dann auf die Realität treffen? Auch Elon Musk mit seiner Idee mit DOGE, Department of Government Efficiency. Mhm. Was ist, wenn das mal wirklich auf die Realität trifft? Wenn man wirklich sagt, kann man wirklich überhaupt so viele Beamte loswerden? Kann man ganze Abteilungen in amerikanischen Regierungsgebilde einfach abschaffen? Ich glaube, das wird ganz interessant zu sehen sein, welche von diesen designierten Ministern es schaffen, damit durchzukommen und welche dann auch vielleicht schnell wieder weg sein werden, genau wie in der ersten Amtszeit.
Danke für die erste Runde. Eine Vertiefung würde der Debatte guttun.
Okay, dann machen wir das auch. Also der Name ist schon mehrfach gefallen. Elon Musk, also der reichste Mann der Welt, seit neuestem auch Alice Weidel, Fanboy. Kerstin, wer wird da am Montag wirklich eingeschworen? Donald Trump oder Elon Musk?
Wenn man nach Aufmerksamkeit geht, würde ich sagen, ist es im Moment Elon Musk. Du hast jetzt auch eben gesagt, der reichste Mann der Welt. Möglicherweise ist es sogar wichtiger zu sagen, der Mann, der die meiste Aufmerksamkeit auf der Welt erzeugen kann. Und wenn wir die neue Trump-Administration sehen und die neue Welt uns anschauen, ist Macht, glaube ich, gleichbedeutend mit Aufmerksamkeit.
Du, das darf ich verraten, weil du auch drüber geschrieben hast, hast Elon Musk vor vielen Jahren mal getroffen, hattest auch seine Handynummer, SMS-Kontakt. Erste Frage, hast du die Nummer noch?
Und ist wie aktuell.
Ich habe gelernt, mächtige Menschen ändern ihre Nummer nie, aber ich habe sie auch nicht mehr. Ich habe so oft das Handy gewechselt und damals dachte ich, ach naja, also das ist so ein Silicon Valley Typ.
Vielleicht laden wir hierhin kurz dazu, oder?
Guck doch mal, ob du sie noch hast. Was war denn das damals zumindest, als du ihn getroffen hast, für ein Typ?
Er hat sich überhaupt nicht verändert. Also im Grunde genommen war er auch damals so ein verdruckster Typ, freundlich, so ein bisschen linkisch. Er spricht ja immer sehr gehemmt und verstottert sich. Und so war das bei mir genauso. Und ich hatte immer das Gefühl, ich musste ihm irgendwie mal die Hand auf die Schulter nehmen und so ein bisschen sagen, beruhig dich, Junge. Und während er dann darüber gesprochen hat, wie er den Mars besiedeln will, habe ich halt die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie denn so ein Super-Nerd dorthin kommen kann. Damals war der ja noch gar nicht so bekannt. Das war ja 2008. Da hat er SpaceX gerade am Aufbauen.
Und damals war er auch noch nicht so belastet mit seinen rechtspopulistischen Thesen. Er hat Donald Trump mal als Hochstapler und Bullshitter bezeichnet, hat sich sehr, sehr lobend über Barack Obama geäußert. Frederik, wie wurde er zu dem Rechtspopulisten, der er heute ist? Also nicht nur quasi der innovative Autobauer, sondern dem politisch engagierten Aktivisten quasi.
Ich glaube, dass viel dessen passiert ist, als er sich Twitter gekauft hat. Als er Twitter gekauft hat und dann quasi eingestiegen ist, auch in diese Welt des sozialen Medienmachers. Ich meine, du bist dann ja schon relativ schnell relativ mächtig, wenn man dieses große Sendeorgan hat. Und ich glaube, was ihm dann vor allem missfallen hat, ist, als er das gekauft hat, da gab es ja schon viele, die ihn dann kritisiert haben, die ihn angegangen ist. Und ich glaube, da habe ich dann gesehen, wie er immer mehr nach rechts abgedriftet ist, auch mit Kritik nicht wirklich gut umgegangen ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, kurz nachdem er sich Twitter gekauft hat, da gab es ja die Kritik, dass er da, ich glaube, 43 Milliarden hat dafür hingeblättert und dass er das niemals profitabel gestalten könnte. Und das, da hat man gemerkt, dass ihn das schon sehr angegangen ist. Und da fing das dann an mit diesen Verschwörungstheorien, wo er die angefangen hat zu teilen. Und ich glaube, das hat sich dann einfach immer weiter potenziert, weil das stimmt ja. Ich meine, der war ja vorher im Lager der Liberalen die ganze Zeit lang. Ne? Ich meine, das war ja auch im Silicon Valley gang und gäbe, dass man eher liberal war als konservativ. Also auch da muss ich sagen, haben die Liberalen, es ist ja die Frage, inwiefern haben die Liberalen ihn verloren oder zum Beispiel jetzt auch Zuckerberg verloren oder inwiefern haben die selbst eine Metamorphose gemacht zu diesem rechten Lager hin?
Marina Kombacki?
Musk-Biografen verweisen einmal so auf zwei Faktoren. Zum einen die Covid-Auflagen, die damals ihm und seinem Geschäftsmodell, seinen Produktionsstätten herbe Probleme bereitet haben. Das fand er übergriffig vom Staat. Und zum anderen offenbar eine sehr private Geschichte. Sein eines Kind, seine Tochter, die als Junge zur Welt gekommen ist, so eine Transgression durchgemacht hat und offenbar das sehr zum Missfallen, das hat sie ja auch kundgetan, ihres Vaters. Also das, und seitdem spricht er von diesem Anti-Woke-Vibe.
Weil er quasi das nicht verkraften konnte, dass sein Kind ein anderes Geschlecht annehmen wollte, fühlte er oder hat er den Eindruck, der ist verführt von dieser Bewegung und das ist jetzt quasi der Gegenschlag?
Genau.
Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass er das Gefühl hat, dass die nächste Generation nicht mehr so viel leistet, dass die sich damit beschäftigen, wer bin ich und welches Geschlecht habe ich und dass keiner mehr die neue Rakete, die neue Technologie entwickelt, die er braucht und dieses um sich selbst kreisen, dieses liberale Weichwerden, das taucht ja auch ganz oft bei den Rechten auf, bei den neuen Rechten, diese neue Männlichkeit, die er jetzt zelebriert, das ging ihm schon, glaube ich, sehr auf die Nerven und man sieht das ja nicht nur in ihm, sondern Marc Andreessen, Mark Zuckerberg wurde von den Linken verlacht dafür, dass er Geld spenden wollte. Dann hat das Gefühl, ich verhalte mich, wie ihr es von mir immer wollt. Ich mache Geld und spende es für gute Leute und dann sagt ihr mir noch, du machst es nur, um Steuern zu sparen. Und das gab ganz viele Punkte, die diese Tech-Bros im Silicon Valley...
Alles gekränkte Egos, offenbar.
Absolut.
Es gibt noch ein weiteres gekränktes Ego oder zumindest einer, der mit Elon Musk gar nicht gut klarkommt, obwohl er eng an Donald Trump nach wie vor der Fall ist. Das ist Steve Bannon, der so quasi als der geistige Übervater zumindest seiner ersten Kandidatur galt. Der hat in der Corriere della Sera ein Interview gegeben und sich wirklich spektakulär über Elon Musk geäußert. Ich zitiere mal ein paar Sätze. Er ist wirklich ein böser Typ, ein sehr schlechter Typ. Ich habe es zu meiner persönlichen Sache gemacht, diesen Typen fertig zu machen. Bis zum Tag der Amtseinführung werde ich dafür sorgen, dass Elon Musk hier raus ist. Er wird keinen blauen Pass für das Weiße Haus haben. Er wird keinen vollen Zugang zum Weißen Haus haben. Er wird wie jede andere Person behandelt. Also das sagt der eine enge Trump-Buddy über den anderen. Und was sagt uns das? Was steckt dahinter, Kerstin?
Also die beiden sind ja auf den zwei unterschiedlichen Seiten des neuen rechten Universums. Bannon will ja wirklich dieses Ethnonationale. Ja, also
das, der ist noch ein richtiger Nationalist.
Ja, genau, das ist sozusagen der Björn Höcke, der Amerikaner. Mhm. Und Elon Musk ist halt möglicherweise die...
Mit BWL-Abschluss, so wie Alice Weidel.
Die Alice Weidel, der sagt... Wenn ihr keine Leute mehr reinlasst, dann könnt, you can kiss America goodbye, hat er gesagt.
Es gibt da auch den Streit, gab es zumindest lange drum, über dieses Visum für Fachkräfte. Da hat sich jetzt Trump hinter Elon Musk gestellt. Aber klar, das ist dann also auch in der Trump-Bewegung ringen da mittlerweile unterschiedliche Strömungen.
Ja, der braucht die ja. Elon Musk braucht ja diese ganzen Coder, ne? Und er braucht Leute, die in seinen Firmen sitzen. Deshalb hat er da ein großes Eigeninteresse dran.
Aha. Marina, inwiefern ist diese Beziehung, also Trump und Musk, auch für uns in Deutschland relevant? Also Elon Musk hat ja schon gezeigt, dass er sich massiv auch in den deutschen Wahlkampf eingemischt hat oder das tun will, einen Gastbeitrag in der Welt geschrieben, wo er zum AfD-Wählen aufgerufen hat. Also neulich diesen skurrilen Live-Talk auf X mit Alice Weidel. Was würdest du dir da für eine Reaktion der deutschen Politik wünschen, auf dieses Maß an aggressiver Einmischung?
Also eine selbstbewusste Reaktion, ein klares Aufzeigen von Grenzen. Aber die deutsche Politik ist eben auch in einem Dilemma. Also ich kann ja hier mal verraten, als dieser Gastbeitrag von Elon Musk in der Welt erschienen ist, haben wir uns natürlich in der Redaktion viel umgehört in der Politik, haben zum Beispiel auch angefragt ein Statement bei der SPD, bei der regierenden SPD in Brandenburg, wo Elon Musk eben sein Tesla-Werk in Grünheide hat. Da war man jetzt nicht so redselig und das hat mir schon den Eindruck vermittelt von dem Dilemma, in dem sich die Politik hier auch wähnt, weil sie sich nicht verscherzen will mit diesem Investor. Einerseits mit diesem Mann, der einfach über ein also ganz wichtige Kommunikationsmittel verfügt, indem er Besitzer von X ist und wer weiß, vielleicht auch demnächst vom amerikanischen TikTok, Kerstin, du sprachst es an. Also andererseits natürlich irgendwie hat man eben auch so den Eindruck, mein Gott, don't feed the troll. Ne? Ich meine, das ist ja, man gibt ihm ja auch Futter mit jeder Reaktion, ja, die man ihm da entgegnet.
Aber was meint ihr denn, wenn man die These jetzt mal nochmal aufstellt, die neue Macht ist Aufmerksamkeit und die Tatsache, dass der diesen Happen dahin wirft, ne, die Geschichte da in der Welt. Und dann wird das maximal vergrößert, indem es überall besprochen wird.
Ja,
indem
was nicht
es
daran liegt, dass die Welt so viele Leser hat, ja.
Ja, genau. Aber dann wird das halt in allen anderen Zeitungen, online und so weiter und so fort. Es wird halt ein riesiger Ball an Aufmerksamkeit. Und es ist ja mittlerweile egal, wie man Aufmerksamkeit erzeugt, aber Musk und Weidel, dieses Pärchen war plötzlich so zusammengeschweißt. Und
genau, das muss auch mal gesagt werden.
Danke, danke.
Die große Frage ist ja, Elon Musk macht das ja nicht nur in Deutschland, dieses Einmischen in innenpolitische Belange, auch in Großbritannien. Er schmückt sich quasi an der Seite von Giorgia Meloni etc. Frederik, was glaubst du, was treibt ihn da an? Also das ist ja mehr als nur auf seine wirtschaftlichen Interessen achten. Das ist ja wirklich ein Einmischen in die Weltpolitik oder zumindest in die Innenpolitik mehrerer Länder auf der Welt.
Ja, von zahlreichen Ländern. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist zum Beispiel Großbritannien, wo er sich ja auch massiv eingemischt hat, wo er dann Keir Starmer vorgeworfen hat, dass er Vergewaltiger schützt.
Den Premierminister.
Und das auch noch weiterhin tut. Ich meine, da ist ja eine Welle an Hass, die von Elon Musk. Ich war selbst überrascht, wie ein Mensch in so kurzer Zeit so viel tweeten kann gegen einen Politiker.
KI.
Ich glaube, dass KI steckt natürlich auch dahinter, aber dass er seine rechte Agenda natürlich pushen will, auch diese Anti-Migrations-Agenda für Europa, dass die Migration Europa geschwächt hat, dass vor allem linke Regierungen Europa geschwächt haben. Ich glaube, dass er sich dann irgendwann einen Wirtschaftsvorteil davon verspricht. Aber ich glaube auch generell, dass die Anhänger von Elon Musk wie auch die Anhänger von Donald Trump, und dazu gehören ohne Frage auch Leute wie Giorgia Meloni, wie Viktor Orban, dass die einfach jetzt quasi das Ende des Liberalismus sowohl in den USA als auch in Europa eingeläutet sehen. Also die wittern jetzt eine ganz große Chance für sich. Die glauben zum Beispiel, dass liberale Kräfte bei der nächsten Wahl in Deutschland, bei den nächsten Wahlen in vielen anderen europäischen Ländern einfach verlieren werden, dann einfach eine ganz andere Welle an Politik auf die westliche Welt zukommt.
Joe Biden, der scheidende Präsident, der vor 4 Jahren noch gegen Trump gewonnen hat, diesmal nicht mehr gegen ihn antreten durfte, will ich mal sagen, der hat in seiner Abschiedsrede ein Fass aufgemacht. Er hat vor einer Oligarchisierung der USA gewarnt. Ich zitiere ihn mal. Heute entsteht in Amerika eine Oligarchie aus extremem Reichtum, Macht und Einfluss, die buchstäblich unsere gesamte Demokratie, unsere grundlegenden Rechte und Freiheiten sowie die faire Chance für alle voranzukommen bedroht.
Stark. Der bislang überzeugendste Beitrag.
Vielen Dank, der war aber von Joe Biden. Die Frage an dich, Marina, hat er damit recht?
Also als ich das las, dachte ich, warte mal, Joe Biden, der Marxist, Sozialist Joe Biden, der jetzt zu so scharfen Attacken von einer Oligarchie spricht, das ist er ja nicht. Joe Biden ist ja ein Mann der Mitte, ein sehr moderater Typ. Und wenn sich selbst so einer jetzt tatsächlich meint, hinstellen zu müssen und vor einer Oligarchisierung zu warnen, dann ist das schon sehr bemerkenswert. Nun ja, natürlich auch die Demokraten, auch Joe Biden hat gute Kontakte zu schwerreichen Leuten. Aber was wir sehen, es ist ja nicht nur der Musk. Also wenn wir uns die Amtseinführung am Montag anschauen werden, da wird Musk $1 Million für gespendet haben, aber auch Mark Zuckerberg, aber auch Jeff Bezos, aber auch Sam Altman von OpenAI, der Chef. Also man sieht ja, das ganze vermeintlich liberale Silicon Valley kippt gerade und öffnet seine Portemonnaies, öffnet seine Taschen für diesen autoritären Kurs.
Frederik, du kennst dich ja sehr gut aus mit Oligarchien, weil du dich in Russland gut auskennst. Warst gerade erst 6 Wochen vor Ort, hast berichtet. Was sagst du, wie sehr ist die Gefahr, dass die USA in diesem Falle quasi einen russischen Weg geht? Stichwort Oligarchisierung.
Ja, das ist, also ich glaube zumindest, dass auf kürzere Sicht, jetzt vor allem, wo die Republikaner so eine Machtfülle haben, auch in beiden Häusern des US-Kongresses, dass Donald Trump schon relativ schnell relativ viel durchdrücken könnte. Und ich glaube auch, dass Wirtschaftsinteressen da eine ganz große Rolle spielen. Meines Erachtens übrigens auch, als Donald Trump gesagt hat, dass er Grönland haben will. Ich glaube, da geht's auch vielleicht um die Sicherheit der USA. Da geht's natürlich auch ganz viel um mögliche Bodenschätze, die frei werden, je wärmer unsere Erde wird. Und dass da auch langfristig drauf geguckt, weil das natürlich auch wieder Wirtschaftsinteressen sein werden. Langfristig gibt es natürlich in den USA auch immer noch ganz andere Checks and Balances, die die Macht auch vom Präsidenten einschränken können. Also ich glaube, dass die USA noch relativ weit entfernt davon ist, Russland zu sein, wo ja auch Wladimir Putin sich selbst immer weiter gestärkt hat. Aber es ist natürlich so, dass jetzt diese Wirtschaftsbosse und vor allem die, die sich auch gerne ins Rampenlicht stürzen, wesentlich an Macht gewonnen haben. Also so jemand natürlich wie Elon Musk und diverse andere auch. Aber ich würde auch sagen, also wenn Joe Biden sagt, dass jetzt eine Oligarchisierung stattfindet, die Demokraten haben auch Joe Biden als Präsidentschaftskandidat 2020 ausgewählt, weil er natürlich Kontakte zum Big Business, zur Wall Street hatte und weil man natürlich auch massive Parteispenden von sehr reichen Leuten braucht. Man darf nicht vergessen, dass 2020 die Demokraten wesentlich mehr Spenden eingenommen haben als die Republikaner.
Ja. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück, Kerstin. Du hast in deinem Buch Das amerikanische Versprechen dich intensiv mit der Entwicklung der Gesellschaft in den USA beschäftigt. Und gerade viele, die uns jetzt zuhören und bei all dem, was natürlich Kritikwürdiges an Trump auf dem Tisch liegt, kommt ja immer wieder die Frage hoch, warum hat ihn trotzdem eine Mehrheit gewählt? Warum?
Also es gibt ja ganz viele Gründe dafür. Das wäre wahrscheinlich fahrlässig zu sagen, es gibt einen. Das sind kulturelle, ökonomische und alles, was dazwischen liegt. Eine Sache, die mir ganz stark in den drei Biografien, die ich da in diesem Buch erzähle, aufgefallen ist, dass die Veränderung der Lage und der Rollen, die bestimmte Gruppen in Amerika spielen, das hat sich halt stark verändert. Und die Demokraten haben sich halt sehr von ihrem alten Bild Amerika, nämlich das sind die Arbeiter, das ist eine große Schicht, die in der Mitte zentral ist und drumherum gruppieren wir andere kleine Gruppen. Davon haben die sich verabschiedet und haben gesagt, wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Wir gucken eher auf die Städte, wir gucken auf die gut Ausgebildeten, ein bisschen mehr auf die Frauen, ein bisschen mehr auf die Minderheiten und da fallen halt hinten welche runter. Und einen, den ich da porträtiert habe, ist eben ein Kapitolstürmer. Mhm. Und bei ihm in seiner Biografie sieht man sehr stark, wie dieser Ort, Kentucky, dieser Staat, wie der im Grunde genommen sich aushöhlte und immer mehr abgekoppelt fühlte vom Rest des Amerikas, das von den Demokraten sehr umworben worden ist. Mhm. Und man kann, glaube ich, so ein paar Parallelen ziehen zu Deutschland und vielleicht auch, wie sich Leute in Ostdeutschland fühlen. Und dieser Neoliberalismus, der sich seit den 90ern eben stark gemacht hat, der hat Bedürfnisse und Gefühle erzeugt und diese ganzen Verletzungen, die hat Trump alle aufgepickt. Und deshalb glaube ich auch, dieser Vorwurf Oligarchie, das stimmt, finde ich, auf der einen Seite, denn, um jetzt noch eine ganz lange Antwort zu geben, denn was sich verändert in Amerika und was wirklich dramatisch ist, dass sich Wirtschaftsunternehmen zunehmend weniger auf politische Strukturen und politische Regeln verlassen werden müssen in der Zukunft, sondern sie müssen sich auf die Stimmung eines Menschen verlassen. Und das ist Donald Trump. Und davon sind sie abhängig, ob ihr Unternehmen, ihre Branche funktioniert und floriert. Und umgekehrt, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite versucht er, die Wirtschaft so umzubauen, dass ein paar diese Gelder dieser Leute, die in Steuern möglicherweise gezahlt werden, dass die auf irgendeine Art und Weise diesen Leuten in Kentucky zugutekommen und dass er im Grunde genommen eine Mischform von Politik macht, die wir so noch nicht kennen, die auf der einen Seite links ist, nämlich was die Industriepolitik angeht, und auf der anderen Seite rechts ist, was die Personalisierung der Politik einer Partei um eine Person.
Man muss ja sagen, viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner haben bei der ersten Präsidentschaft durchaus profitiert von den massiven Steuersenkungen. Die haben zwar auch die Superreichen von profitiert, aber schon auch der Mittelstand. Darauf hoffen jetzt auch wieder viele. Es gibt aber natürlich einen Personenkreis, der mit großer Sorge auf diese zweite Präsidentschaft blickt. Das sind die vielen illegalen Eingewanderten, ohnehin Menschen mit Migrationshintergrund. Und die Frage, wie ernst meint Donald Trump diese ihm zugeschriebenen Massendeportationspläne? Es gibt da zum Beispiel den stellvertretenden Stabschef Stephen Miller, ein rechter Hardliner, der im vergangenen Jahr gesagt hat, ich zitiere, Gott sei mein Zeuge, wir werden erleben, wie Millionen schnell aus diesem Land entfernt werden, die kein Recht haben, hier zu sein. Dann gibt es den neuen Grenzbeauftragten, Herrn Homan, der in der ersten Trump-Regierung für eine Politik verantwortlich war, die Migranten von ihren Kindern trennte. Sind die Sorgen in diesen Communities, in diesen Milieus berechtigt?
Ich würde sagen, ja, das sind knallharte Ideologen, die Trump da um sich geschart hat, die natürlich da jetzt sehr, sehr markige Ansagen machen und da auch im Wort stehen in der MAGA-Base. Also die werden versuchen, davon was umzusetzen, viel umzusetzen. Natürlich werden sie da auch auf die Kooperationsbereitschaft der Bundesstaaten vor Ort, aber auch eines Grenzstaats wie Mexiko und weiterer Transitstaaten angewiesen sein. Also Trump wird auch da sicherlich den Mund zu voll genommen haben, aber die Sorge in den migrantischen Communities ist absolut berechtigt. Zugleich muss man aber auch sagen, dass Trump entgegen der Hoffnung im demokratischen Lager ja auch sehr stark Stimmen bekommen hat aus der zum Beispiel Latino-Community in Florida, in Arizona, Texas sowieso. Also es ist mitnichten so, da hatten sich ja die Demokraten immer darauf verlassen, dass die
haben wir sicher, genau. So das Denken, genau.
Und siehe da, so ist es nicht. Eben bereits etablierte Einwanderer-Communities in den USA finden offenbar auch einiges gut von dem, was er sagt, Trump sagt.
Und dazu würde ich auch noch hinzufügen, was Donald Trump natürlich auch machen würde, ist massiven Druck auf die Staaten Lateinamerikas ausüben. Also was wir zum Beispiel schon gesehen haben, ist, dass die Präsidentin von Mexiko anfangs sich so ein bisschen lustig gemacht hat über Trump. Ja. Ich glaube auch eine Karte gezeigt hat, wo der Mexikaner Amerika gezeigt hat, aber dann irgendwann doch gesagt hat, okay, vielleicht nehmen wir doch Leute aus Staaten, aus anderen Staaten als Mexiko wieder zurück und gucken dann, was wir denen machen. Also es gibt auch viele Leute, die schon fürchten, dass die das schon relativ ernst meinen mit diesen Massendeportationen und dass sie vor allem auch nicht nur politischen, sondern auch wirtschaftlichen oder, wie er gesagt, auch nicht ausgeschlossen hat, militärischen Druck ausüben könnte, um diese Deportation durchzuführen. Ich meine, er redet ja sogar davon, das Militär einzusetzen, um das Ganze logistisch zu machen.
Also ich glaube,
Kerstin Kohlenberg?
Trump ist ja jemand, der genau weiß, welche Bilder funktionieren. Und er wird Bilder erzeugen, die seine MAGA-Base beruhigen. Und das wird martialisch sein, das wird möglicherweise mit Militär sein, das werden Lager sein, in die Leute kommen. Und dann wird er aber auch gleichzeitig Visa ausstellen für Leute, die in den Firmen arbeiten, seiner Freunde, die brauchen. Der ist ja ein Meister der Ambivalenz, nennt man das ja. Er kann ja beide Seiten bespielen. Und ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass er, als wäre er auf TikTok, er kann alle Kanäle mit Bildern bespielen und die Leute sehen nur das, was er ihnen versprochen hat und das andere blenden sie aus. Und so funktioniert, glaube ich, Trump in ganz vielen Bereichen.
Es gibt ja die große Sorge und die große Frage, wie viel Demokratie ist noch übrig nach 4 weiteren Jahren Donald Trump? Ist es eine berechtigte Frage oder ist es auch übertrieben? Weil wenn man auf seine erste Amtszeit schaut, da muss man sagen, da hat so dieses Prinzip von Checks and Balances ja eigentlich funktioniert. Es hat nichts dramatisch sich verändert. Der gefährlichste Moment war sicherlich der, nachdem er verloren hatte. Also eine Demokratie lebt natürlich davon, dass ein Wahlverlierer auch bereit ist, den Prozess anzuerkennen. Das heißt, das war wirklich der kritischste Moment dieser ersten Amtszeit.
Respekt. Den Gedanken hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.
Ja, okay, kam halt trotzdem. Aber wie ist das? Meint er es jetzt ernst? Und siehst du, Kerstin, die Demokratie bei der zweiten Amtszeit von Trump tatsächlich in Gefahr?
Ich merke an mir selber, wie ich auf der einen Seite diesen Impuls habe, ich will das jetzt nicht alles so dramatisieren. Mhm. Ne? Also man guckt dann da drauf und denkt, naja, aber guck mal hier, das 2%-Ziel bei der NATO, das hat er irgendwie mit seinen Art und Weisen hat er das durchgedrückt und jetzt gucken wir uns den Nahen Osten an und damals Soleimani und also ich merke, wie ich anfange, all die Dinge, die ja eigentlich ganz gut waren, an ihm hochzuholen und ich glaube, das ist aber so eine Art menschlicher Impuls, der einen möglicherweise auf eine falsche Fährte führt, denn was Trump ja macht, ist, er löst diese Partei auf. Also es gibt die Partei und
die Republikaner, ja.
Im Grunde genommen die Struktur, die Ideologie, das, was eine Partei erwartbar und was planbare Politik aus ihr produziert, das löst er auf. Und es ist ein Mann, der diese Partei dominiert, egal was er sich gerade fühlt. Und diese Leute, die ihn vorher eben umrundet haben, die diese Partei noch abgebildet haben, die ihm im Grunde genommen gesagt haben, hier, das sind die Bahnen, in denen du dich bewegen kannst, die fehlen halt zunehmend. Und deshalb ist dieses Erratische, das wird es unglaublich schwierig machen, mit Amerika umzugehen. Und das wird es unglaublich schwierig machen, auch für Gruppen innerhalb des Landes, irgendwie eine Art von Opposition zu formulieren.
Leider ist Trump ja nicht nur für Amerikanerinnen und Amerikaner eine nun ja Herausforderung, seine Präsidentschaft hat Auswirkungen auf die ganze Welt, wird sie haben, vielleicht ja sogar positive. Wir haben in diesen Tagen die gute Nachricht vom Waffenstillstand, der ausgehandelt wurde, in Gaza gehört. Und die Frage an dich, Frederik, jetzt gibt es ja quasi so ein Gerangel darum, wer dafür verantwortlich ist. Joe Biden war ziemlich pikiert, als er gefragt wurde, also geht das jetzt mit Ihnen nach Hause oder mit Donald Trump? Aber was hörst du? Hatte Trump seinen Anteil an dieser Vereinbarung?
Also ja, Joe Biden hat ja gesagt, are you kidding me? Ne, willst du Witze machen, als er danach gefragt wurde? Natürlich arbeitet die Biden-Administration jetzt schon seit Monaten darauf hin, dass es diesen Waffenstillstand gibt. Aber natürlich war es auch so, dass der einfach ein ums andere Mal eine Illusion geblieben ist. Und ich glaube schon, dass auch diese Drohung von Donald Trump, dass die Hölle losbrechen würde, wenn es diesen Waffenstillstand nicht gibt und wenn die Geiseln vor allem nicht freigelassen werden, bevor er ins Amt kommt, dass das schon natürlich auch einen Druck auch auf Hamas und auch auf die Unterstützer von Hamas auch geliefert hat. Gleichzeitig hört man, inwiefern das stimmt, ist schwer zu sagen, dass auch der Vermittler von Trump auch den Israelis klargemacht hat, dass Trump diesen Deal einfach will. Und ich glaube, das ist auch so ein neuer Politikstil, den man jetzt auch sehen wird. Das fand ich auch total interessant, jetzt auch in den letzten Wochen, wie der auch zum Beispiel die MAGA Republicans, als es darum geht, Mike Johnson dann wieder als Chef des Unterhauses, des Repräsentantenhauses zu bestätigen, wo der die Leute angerufen hat, gesagt, ihr werdet das jetzt machen. Also da gibt's schon natürlich auch dieses Erratische, wovor sich Leute fürchten, was dann möglicherweise auch Sachen über die Linie bringen kann, wie jetzt zum möglicherweise in Nahost, schwer zu sagen, aber dann auch in der amerikanischen Innenpolitik. Das ist einerseits natürlich, kann sehr gefährlich sein, aber kann natürlich dann auch andererseits zu Resultaten führen.
Und da gleich an dich anknüpfend die Frage, wenn alle darauf blicken, was wird er gegenüber Wladimir Putin mit Blick auf die Ukraine tun? Ja. Also ich meine, mit dem lässt sich, glaube ich, weiß nicht, ob Putin sich diese Ansagen machen lässt, wie du sie gerade hier quasi nachgemacht hast. Da du die USA und Russland gut kennst, was wäre deine Prognose?
Also das, was ich immer von Leuten in Russland höre, aber auch zum Beispiel in Weißrussland, die ja auch also von Lukaschenko auch selbst gehört habe, ist, dass die eigentlich schon immer mit den Republikanern besser klargekommen sind als mit den Demokraten. Die fanden immer, dass die Demokraten immer sehr viel von Menschenrechten erzählt haben und sehr ideologisch auch in die Außenpolitik gegangen sind. Während die Republikaner sich hingesetzt haben, John Bolton war zum Beispiel so ein Beispiel, wo das war auch immer
ein Falke,
wo der Putin nie... Genau, ein absoluter Falke, wo Putin nie zu spät zu den Meetings gekommen ist. Ja, der kommt ja immer zu spät zu allem, aber da ist er nie zu spät gekommen. Und die meinten, die setzen sich hin, die legen ihre Interessen auf den Tisch und die sagen, wenn ihr das macht, dann machen wir diese Gegenreaktion. Und da ist dann ein relativ direktes Gespräch möglich. Was ich jetzt gemerkt habe in Moskau, als ich da war, wenn man auch sich unter der Hand mit Leuten unterhält, auch die in diesem größeren Apparat drin sind. Es herrscht schon eine große Unsicherheit noch, was die Trump-Präsidentschaft bringen wird. Wird er zum Beispiel mit riesigen Sanktionen auf einmal hantieren? Wird er doch die Ukraine massiv mit Waffen ausstatten? Oder aber wird er genau das Gegenteil machen? Es ist völlig unklar, was der machen wird. Aber es ist bei den Russen schon auch der Glaube da, dass es möglicherweise einen guten Deal für die Russen am Ende geben wird. Dass sie meinen, dass Donald Trump sich jetzt selbst auch so unter Druck gesetzt hat, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, weil er hat es ja mehrfach gesagt, dass er auch alles tun wird, um das zu erreichen. Und alle Aussagen, die Donald Trump im Vorhinein getroffen hat zum Ukraine-Krieg, sind alles Sachen, die Russen gerne gehört haben. Also als zum Beispiel Biden kritisiert hat, dass Biden es erlaubt hat, dass er diese ATACMS-Raketen aus den USA auf russisches Territorium abfeuern könnte, dass Trump das für einen Fehler gehalten hat. Mhm. Das sind alles Sachen, wo die Russen sagen, okay, das klingt schon mal für uns ganz gut. Die wollen natürlich auch, dass der Krieg endet, die Russen. Die wissen auch, dass das langfristig nicht tragbar ist, weil die haben jetzt im Moment ein paar Geländegewinne, aber die haben natürlich auch massive Verluste, sowohl an Material, aber noch mehr an Menschen. Und inwiefern das weitergehen kann, die hoffen jetzt natürlich darauf, dass man das dann schon in nicht allzu ferner Zukunft zu Ende bringen könnte.
Ja. Da wir über den Außenpolitiker Trump reden, da ist zum einen die Forderung auch an Länder wie Deutschland, die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Er hat da mal 5% in den Raum gestellt. Jetzt ist Robert Habeck schon unterwegs und bietet immerhin 3,5% an. Das ist etwas, wo ich offen sage, da habe ich Verständnis für Trump, weil so wie Deutschland und Europa in den vergangenen Jahrzehnten quasi sicherheitspolitisch auf Kosten der USA gelebt hat, das war halt auch ein Stück weit unverschämt. Jedenfalls muss man dort nachbessern. Ich glaube, die meisten Parteien in Deutschland haben das auch gesehen. Wie blickst du denn, Marina, auf Aussagen aus jüngster Zeit von Trump, der da gesagt hat, wenn es um Grönland oder den Panama-Kanal geht, dass er auch nicht ausschließe, dort Militär einzusetzen, um sich das quasi einzuverleiben. Er hat auch Drohungen gegenüber Kanada. Ist das etwas, was man ernst nehmen muss, oder ist das einfach nur der Provokateur, der früher auf dem Manhattaner Immobilienmarkt irgendwie die Leute angerempelt hat? So macht er das einfach auf internationaler Bühne, aber er meint es gar nicht so, er will nur spielen.
Das ist das Zeitalter des starken Mannes und Trump will ein solcher sein und stellt sich auch als ein solcher dar. Ich meine, diese Pressekonferenz, die er zum Jahreswechsel, rund um den Jahreswechsel in seiner Residenz da in Mar-a-Lago gegeben hat, wo er wirklich, also ich meine, wir reden von Grönland, Panama und Kanada und dann gab es ja noch sämtliche andere, ach, den Golf von Mexiko wollte er umbenennen in den Golf von Amerika. Natürlich hat das alles auch etwas sehr Symbolisches, ja, da markiert einer mächtig sein Revier mit all diesen Ansagen. So, das geht darum, Stärke zu signalisieren. Es geht aber auch darum, Unsicherheit und auch Angst zu verbreiten, weil man ihm alles zutraut. Das ist ja sein Kapital, ja. Also jemand, von dem du einfach nicht weißt, zu was er fähig ist, wenn er in eine Verhandlung hineinkommt, vor dem hast du Respekt, weil du dem zutraust, dass er irre Dinge tut. Und das ist das Asset, mit dem Trump wuchert. Und das kultiviert er mit diesen ganzen deftigen Aussagen, die er macht.
Wobei er ja nicht der Erste ist, der Grönland kaufen wollen. Ne? Harry Truman hat das 1946 auch schon mal versucht für 100 Millionen. Also wenn man das von dem Real Estate Perspective sieht, ist der Preis jetzt ein bisschen hochgegangen.
Ich weiß aber nicht, ob er jetzt noch überhaupt noch bei Kaufen ist. Also als ich diese Pressekonferenz gehört habe und er dann gefragt wurde, schließen Sie aus, militärischen Druck zu nehmen, da war dann nicht mehr so richtig von Kaufen die Rede. Da war dann ja, wir wissen gar nicht so recht, ob die Dänen überhaupt einen Anspruch drauf haben. Und wenn sie ihn haben, dann sollten sie ihn abgeben, weil wir brauchen das für nationale Sicherheit.
Ja, die Dänen also, haben es abgewiesen. Ja schon.
Und dann erklär uns doch nochmal kurz, Frederik, was glaubst du, was ist das Interessante an Grönland?
Viele Sachen. Grönland ist, ich habe aus diversen Gründen, war ich schon oft in Grönland und habe dort Reportagen gemacht, auch wie der Klimawandel dazu beiträgt, dass Grönland jetzt auch ökonomisch und aber auch verteidigungspolitisch immer interessanter wird. Nicht nur Grönland, sondern die gesamte Arktis. Das ist ja eine unheimlich dynamische Region, was das alles angeht. Die Russen militarisieren in ganz großem Stil ihren Teil der Arktis. Und wenn man sich die Welt von oben anguckt, dann sind diese ganzen Länder ja ziemlich nah beieinander. Also die westliche Hemisphäre und vor allem Russland da oben. Bei Grönland geht es natürlich auch um Rohstoffe. Und in Grönland ist das so seit Jahren, seit wir da hingehen, war immer die Rede davon, dass man da Rohstoffe vor allem in Minen bekommen will. Die Chinesen haben immer die ganze Zeit versucht, da anzufangen, das zu machen. Aber das ist noch nie so richtig funktioniert. Ich glaube, dass diese ganze Kontinent oder diese Insel, die ist jetzt noch nicht so weit, dass das wirklich ökonomisch schon möglich ist. Aber mit dem Klimawandel und mit der Erderwärmung glaubt man, dass das möglicherweise der Fall sein wird. Gleichzeitig ist es natürlich dann auch so, dass Handelsrouten möglicherweise einfacher werden durch die Arktis. Die Russen bauen im großen Stil schon Atomeisbrecher, weil sie glauben, dass es dann eine schnellere Route nach Asien geben wird. Also das ist wirklich eine unheimlich dynamische Region, was Verteidigungspolitik angeht natürlich, aber auch was Wirtschaftspolitik möglicherweise angehen könnte. Ich glaube, Grönland ist da noch nicht, aber es gibt natürlich diese Wetten. Es gibt natürlich da, glaubt man, sehr viele Rohstoffe, wo die USA möglicherweise auch was davon haben wollen. Was man natürlich sagen muss, und das sage ich immer wieder, was ich bei Trump nicht verstehe, ist, wenn die USA mehr wirtschaftlich in Grönland machen wollen würden oder wenn die USA auch noch 10 Militärbases in Grönland eröffnen würden, würden die Dänen das mit Kusshand willkommen heißen. Weil die Dänen ja wirklich eine der loyalsten NATO-Partner der USA schon immer waren und vor allem in der Verteidigung der Arktis wirklich sehr gerne mit den USA zusammenarbeiten. Also insofern vermute ich, dass da nicht nur die Verteidigung der westlichen Hemisphäre eine Rolle spielt dabei.
Wir haben uns hier um ein wenig Vertiefung mit Blick auf die Amtseinführung von Donald Trump bemüht. Abschließend zu diesem Komplex die Frage vielleicht an dich, Marina. Wer wird denn der 48. Präsident der USA?
Elon Musk?
Ja.
Also ich hatte Südafrikaner. Wenn Trump es da in die Regeln nicht ändert, wobei ja auch die Frage ist, wie lange diese Liaison eigentlich hält, ne, zwischen Musk und Trump.
Du beschäftigst dich doch mit Egos und ich meine, wenn Trump.
Was ist eigentlich mit J.D. Vance? Darf ich das hier mal fragen?
Eben. Was macht der nochmal? Vizepräsident, ja. Ne? Stimmt, über den haben wir wenig geredet. Das machen wir jetzt auch nicht mehr. Also diese Frage bleibt offen. Es kann ja sogar sein, dass sich die Demokraten nochmal erholen und irgendwann auch wieder einen schlagkräftigen Kandidaten oder Kandidatin ins Rennen schicken.
Was jetzt die große entscheidende Frage ist, fehlt noch ein Aspekt oder sind wir durch?
Also mit dem Thema der Woche ja, aber ich hatte euch gebeten, eine Rubrik der Woche mit in diese Sendung zu bringen. Das habt ihr gemacht. Wir fangen an mit dir, Marina.
Der schönste Satz der Woche.
Den sagte, fand ich, Olaf Scholz.
Was?
Nein. Olaf Scholz sagte...
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich war gespannt. Ich wusste nicht, was du mitbringst, aber dass Olaf Scholz schöne Sätze
sagt, doch, Markus,
ist mir persönlich neu.
Das wird dir gefallen. Das wird dir gefallen. Also es war ein Wahlkampfauftritt am Montag dieser Woche. Ich meine in Bielefeld. Da sagte Olaf Scholz, gefragt, was denn so am Tag nach der Bundestagswahl passieren werde. Da sagte Scholz, also, da werde ich wahrscheinlich denken... Ist alles anders gekommen, als ihr gedacht habt. Was?
Oh wei, da spielt er wieder mit drauf an. Ich bin der Wunder-Olaf. Ich werde das Ding reißen, auch wenn ich gerade gefühlt in Umfragen 20 Prozentpunkte hinter Friedrich Merz rede. Kerstin, du schmunzelst. Wie blickst du auf diese Hybris des noch amtierenden Kanzlers?
Ja, ich weiß nicht. Geschichte wiederholt sich ja nicht, oder?
Laut Olaf Scholz Ansicht sicherlich. Weiß ich nicht. Ich meine, Frederik, du bist viel in der Welt unterwegs. Wie blickt man denn im Ausland auf unseren noch Bundeskanzler?
Also ich glaube, als relativ schwach. Also vor allem dieses Gespräch, das er mit Wladimir Putin geführt hat. Ich glaube, das hat...
Am Telefon, das war kurz vor Weihnachten, ja.
Ja, genau. Das hat relativ viele europäische Partner natürlich schon enorm irritiert. Die Ukrainer irritiert und ich glaube, die USA auch. Bei Olaf Scholz ist das so ein bisschen, glaube ich, wie bei Joe Biden, wo viele Leute sagen, oh Gott, der ist ja noch Bundeskanzler.
Naja, und genau, wenn es nach ihm geht, wird das natürlich noch lange bleiben. Ich fand diesen Satz deswegen so bemerkenswert, weil er zwei Sachen offenlegt. Zum einen diese, Markus, du sagtest, Hybris, ja, diesen Glauben an sich selbst, den dieser Mann hat. Also
das ist positiver formuliert.
Das ist unverbrüchlich, wirklich. Also und auch Trotz, ja, da ist auch und Kränkung sickert da auch durch. Das ist schon spektakulär. Und zum anderen zeigt es eben auch, also was für ein Tunnel Wahlkampf ist, ja. Wahrscheinlich kann man diese harten Wochen, diese intensiven Tage, die ein Scholz, ein Merz, ein Habeck gerade hat, kaum anders oder mit wenig anderen Mitteln zubringen als mit so einer Autosuggestion.
Gut, wir haben lange über Trump geredet. Jemand, der so von sich überzeugt ist, auch von seinem Wahlsieg überzeugt ist, wird es ihm auch schwerfallen, die Niederlage am Ende zu akzeptieren? Sollte es so kommen?
Also es wäre schon sehr spannend, mit Olaf Scholz ein Gespräch zu führen am Tag nach der Wahl, was das mit so einem Menschen macht. Sollte er die Wahl denn wirklich verlieren, was jetzt gerade nun alles andere als unwahrscheinlich ist. Aber ich meine, wir wissen ja alle jetzt, okay, die Erfahrung irgendwie fürs Kanzleramt zu kandidieren hat jetzt keiner von uns jetzt hier am Tisch gemacht. Aber man weiß ja, wie das ist, wenn man sich ganz stark fokussiert auf etwas, das man unbedingt erreichen möchte und dann haut es nicht hin und dann fällt man in so ein Loch. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, auch für so einen Kanzler. Wobei, wer weiß, vielleicht ist das Selbstbewusstsein von Olaf Scholz so robust, dass er das letztlich dann vielleicht andere dafür verantwortlich machen wird. Weil an ihm kann es ja nicht gelegen haben. Er weiß ja, wie es läuft.
Und er kann nicht wie Joe Biden sagen, naja, wenn ich es gewesen wäre, hätte ich trotzdem gewonnen. Das hätte er, glaube ich, auch letzte Woche gesagt.
Er muss da jetzt durch. Und ich sage euch, sollte das Wunder geschehen und er steht am Ende wirklich als Sieger da, dieses breite Grinsen, das will ich nicht sehen. Kerstin, wir kommen zu deiner Rubrik.
Performer der Woche.
Ja, was mich total überrascht hat, ist, als ich gelesen habe, dass Sven Liebig, der bekannte Rechtsradikale und Transhasser, Schwulenhasser, sich jetzt als Frau registrieren lassen hat. Und sein Name ist jetzt Maler Svenja Liebig.
Das ist, als ich das gehört habe, klar, der erste Reflex, einfach die Maximalprovokation, oder?
Ja, also ich konnte, um ehrlich zu sein, auch nicht so richtig was damit anfangen. Ich glaube, wir alle noch nicht so richtig. Ist das jetzt der absolute Stachel, um zu zeigen, dass dieses Selbstbestimmungsrecht Gesetz absoluter Schwachsinn ist in seinen Augen. Was steckt dahinter? Also das finde ich schon sehr, sehr dreist.
Ich habe immerhin auf Twitter gesehen, dass da eine queere Community, also irgendein Verband, ihn beglückwünschen und ihm stärken wollen. Dass also diesen mutigen Schritt. Du lachst auch, Marina.
Nun ja, also es wäre schon spannend, ein bisschen mehr über seine Motive da irgendwie zu wissen. Aber für mich klingt das auf den ersten Blick auch wie eine Provokation. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, natürlich. Meine Güte, was wird das verhetzt und auch willentlich und wissentlich missgedeutet aus Rechten, aus autoritären Kreisen?
Ich glaube, der Hintergrund ist auch noch, korrigier mich, falls das nicht stimmt, dass er quasi verurteilt ist und eine Haftstrafe ansteht. Und das ist dann natürlich nochmal besonders prekär, wenn er dort jetzt in die Frauenabteilung käme.
Richtig. Und ich frage mich, ob der tatsächlich das angelegt hat als eine große Kampagne oder was dahinter steckt. Aber die Tatsache an sich ist eine Kategorie oder ein Verhalten, das ich so, glaube ich, das hat mich total überrascht und hat mich wirklich, das war die Nachricht der Woche und für mich dadurch der Performer. Das werde ich erstmal nicht vergessen.
Meine Frage ist nur, zieht er sich jetzt auch anders an? Also hat er so auch
er trägt noch Bart und
Basecap. Er sieht noch aus wie ein guter deutscher Nazi.
So aus, ja.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ist die Kategorie, die du mir hier überraschenderweise angegeben hast, Frederik. Was ist für dich die Peinlichkeit der Woche gewesen?
Nieder mit den Windmühlen der Schande war für mich die Peinlichkeit der Woche, als ich das gehört habe auf dem AfD-Parteitag, also auch wie das Ganze dargeboten würde. Das war ja wirklich so eine aufreißende Stimmung und man wurde dann die Stimme brach.
Du redest über Alice Weidel, für alle, die nicht
Alice
so
Weidel beim
AfD-Parteitag sind.
Genau, und dann wie gesagt, nieder mit den Windmühlen der Schande, wo ich echt gesagt habe, also ich bin dafür, die AfD ernst zu nehmen. Ich fand auch dieses Gespräch mit Elon Musk war in Teilen mehr als grenzwertig, aber ich habe auch mit Interesse zugehört. Aber das habe ich echt gedacht, das ist eine Slapstick-Komödie, oder? Also ich meine, wenn das so das ist, wo ich sage, nieder mit Windrädern, dann frage ich mich echt, was geht da ab? Weil selbst Elon Musk hat ja gesagt, dass er Windräder gut findet.
Aber bestimmt nicht die im Märchenwald. Und das, den Punkt wollte sie ja machen, so rechtfertigte sie sich ja auch hinterher, die Alice Weidel, dass es um die Windräder im, korrigiert mich, nordhessischen Märchenwald geht, die da aufgerichtet werden sollen. Also der hat ja so eine mythische Gebrüder Grimm und so ganz viel Assoziationen. Aber ich habe mich, also mir geht's ja ähnlich wie dir, Friedrich, ich habe mich auch, als ich das sah, gefragt, okay, fühlt sie das jetzt wirklich? Und also wie, ja.
Ich habe nur gedacht, eine unglaublich gute Kommunikationsstrategie.
Denn, wirklich?
Ja.
Das ist doch peinlich, so lächerlich.
Ja, aber ist ja egal.
Mal.
Ist ja egal, ob peinlich, ist es egal, ob lächerlich, es kommt gut an. Das sind Begriffe, die man sich einfach merken kann. Also ich nehme zunehmend Politik wahr. Wie viel Aufmerksamkeit schaffen sie es, in diesem kurzen Wahlkampf zu erzeugen? Und das macht die Weidel einfach unglaublich gut. Ihr ist es ja auch egal, ob es peinlich ist. Es müsste ihr ja als Dr. Weidel eigentlich so ein bisschen unangenehm sein, aber sie hat sich in diese Rolle reinfallen lassen, auch in Hamburg, jetzt gestern oder vorgestern, wann das war. Sie spricht ja wirklich, sie hat sich Trump mit diesem Drittklässler-Vokabular total angelehnt. Sie kopiert das, diese Stream of Consciousness, dass sie redet da einfach so hin und her, wiederholt Begriffe immer und immer wieder. Die macht das so gut, dass ich glaube, wenn wir uns kleine Sachen rauspicken, das ist genau das.
Also bevor du hier zu sehr ins Schwärmen gerätst, dieses ganze Affektierte, was dabei noch ist, das stört dich nicht?
Also ob mich das stört, ist ja völlig irrelevant.
Glaubst
aber
du,
wenn man
ich
sich
weiß,
anschaut,
glaubst du, dass
die
das nicht Leute
haben,
stört?
Nee, glaube ich nicht.
Ja,
das wäre nämlich auch meine Frage bei dem Ganzen gewesen, weil ich finde, die AfD ist ja jetzt mittlerweile eine Partei, also wenn man auf einige von den letzten Umfragen guckt, dann ist das ja irgendwo zwischen ein Fünftel und ein Viertel der deutschen potenziellen Wählerschaft ja bereit, diese Leute zu wählen. Und das heißt, die müssen ja dann auch dafür sorgen, dass sie auch Leute, die unterschiedlich zu vielen von diesen Sachen stehen, auch versuchen, unter eine Decke zu bringen. Also du hast natürlich diese relativ Radikalen, da diese ganze Gruppe um Björn Höcke, aber du hast natürlich auch Leute, die einfach vorher vielleicht eher CDU-Wähler waren, denen das aber dann irgendwann nicht mehr konservativ genug war. Und da gibt's da vielleicht schon Leute, die sich an sowas stören, die dann sagen, wow, also ich meine, ich wähle euch vielleicht, aber so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dabei. Und dann hörst du sowas und denkst, uff, vielleicht doch nicht.
Eine Rubrik habe ich noch zum Abschluss.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ja, ist ganz klar die vereinbarte Waffenruhe in Gaza. Wir haben schon darüber geredet, welcher US-Präsident mehr Anteil daran hatte. Aber für die Menschen in Gaza und auch für die Geiseln, die jetzt hoffentlich da bald aus den Hamas-Klauen befreit werden, ist das natürlich ganz wundervoll. Und auch wenn es diesen Deal schon viel früher hätte geben müssen, ich meine, wir reden in Runden wie dieser, demnächst auch öfter im Presseclub, meistens darüber, was alles im Argen ist, was schief läuft. Und hier kann man sich einfach mal ganz unschuldig freuen, trotz alledem. Wir blicken ganz zum Schluss auf die kommende Woche.
Und nächste Woche?
Ich würde euch einfach um eure Einschätzung bitten, was ihr glaubt, was die nächste Woche so dominieren wird, dass es hier dann wieder das Thema ist, was vertieft wird, Frederik. Vielleicht magst du anfangen und sagen, was du glaubst, was das Thema der nächsten Woche ist.
Ja, die Themen bahnen sich ja schon an. Also erstmal Montag natürlich die Amtseinführung von Donald Trump und dann, was macht er am Tag danach? Und dann natürlich die Waffenruhe in Nahost. Wird die wirklich in Kraft treten? Wie lange wird das dann dauern, bis dann wirklich echt die Geiseln befreit werden? Wie viele werden befreit werden? Wie viele von denen leben noch? Wie wird das Ganze vonstatten gehen? Oder wird es dann noch irgendwas geben, was vielleicht dazwischen kommt? Das sind natürlich beides Sachen, wo man nur mit Spannung drauf gucken kann. Und zumindest dieser Deal in Nahost ist ja auch so ein bisschen so ein Lichtblick.
Kerstin, was denkst du? Das Thema der nächsten Woche.
Ich glaube, es bleibt auch Amerika. Und zwar die Frage, wird Trump die ganzen Kapitolstürmer tatsächlich begnadigen? Und was macht das dann mit Amerika? Und gehen dann möglicherweise doch die Leute auf die Straße, von denen du am Anfang gesagt hast, dass sie bislang noch zu Hause geblieben sind?
Marina, siehst du vielleicht ein innenpolitisches Thema?
Wir haben ja auch so einen Wahlkampf und so eine Wahl, genau, ne, die da doch in großen Schritten hat. Na klar, Wahlkampf, natürlich wird Trump, da bin ich auch überzeugt von, ist er erstmal im Amt, der wird den deutschen Wahlkampf auf den Kopf stellen. Wir werden eine andere Debatte haben, da bin ich mir sicher. Und wir steuern dann, zum Ende der Woche gibt es noch einen grünen Parteitag und Friedrich Merz will in der nächsten Woche seine große außenpolitische Grundsatzrede halten. Von Scholz wird man bestimmt auch noch ein paar lustige Sätze vernehmen. Also ich glaube, klar, viel Aufregung um Trump, aber wir werden dann sehr bald auch wieder stärker auf uns fokussieren.
Presseclub gibt es ab jetzt jeden Samstag. Wir werden sehen, wer es das Thema in der nächsten Woche ist. Ich möchte mich bei euch allen sehr bedanken, dass ihr meine ersten Gäste wart. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Kommt gerne wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion und Redaktion Markus Feldenkirchen, Hannah Marahiel, Kate Kubel und Imre Balzer. Ton und Schnitt Niki Fränking und Mia Becker. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.